Guten Morgen und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Herzensweg Podcast. Ich bin natürlich nicht alleine, denn Marius ist natürlich auch wieder dabei, denn ohne ihn wäre es natürlich nicht Herzensweg, sondern nur Herzens- oder nur Weg. Von daher, hallo Marius, wie geht es dir?
Hallo Andres, was eine schöne Einleitung. Wärst du denn lieber Herzens oder lieber Weg?
Ich wäre gerne der Weg zu deinem Herzen.
Uff, das ist sehr süß. Ja, von unserer Seite einmal eine Verzeihung an alle treuen Fans, die zum Teil schon auf die Barrikaden gegangen sind, möchte ich was sagen, dass wir
Ja.
hier heute ein bisschen zu spät unterwegs sind. Es ja, hatte tatsächlich berufliche Gründe, dass wir es die ganze Woche vorher nicht so richtig hinbekommen haben. Deswegen bekommt ihr euren Lieblingspodcast heute ein bisschen später auf die Ohren als sonst, aber ja, dafür mit einem umso schöneren Thema.
Richtig. Erzähl doch mal, Marius, wenn wir schon dabei sind, was ist denn heute das Thema? Um was geht es heute?
Ja, wir haben ja schon beim letzten Mal in der, beziehungsweise jetzt vorletzten Mal in der Schnatterfolge das ein oder andere angerissen und da ging es ja unter anderem um den Cashflow-Quadranten. Ja, und dieses Konzept werden wir heute mal so ein bisschen näher beleuchten. Es wird gefühlt eine kurze, knackige Folge, aber ich kenne uns auch, also es kann auch wieder bei 40 Minuten rauskommen, deswegen wir schauen mal und starten mal.
Richtig.
Genau, woher kommt denn dieses Konzept eigentlich oder dieser Cashflow-Quadrant? Ich kann es gar nicht aussprechen.
Das geht jetzt genauso weiter. Dieses Konzept kommt von Robert Kiyosaki, ja, auch bekannt als Autor von Rich Dad Poor Dad oder halt von dem Buch Cashflow Quadranten. Und ich habe mir natürlich mal so ein paar Infos hier rausspucken lassen über den jungen Mann. Und zwar ist er 1947 in Hawaii geboren worden. Hat man ja auch in dem Buch Rich Dad Poor Dad gelesen, was mittlerweile auch sein bekanntestes Werk ist, hat über 20 Bücher geschrieben und wird teilweise in Amerika sogar dafür ja, kritisiert, weil er ja zum Thema finanzielle Freiheit und zum Thema Finanzwelt eher so andere Ansichten hat, ne, beispielsweise jetzt auch auf Rich Dad Poor Dad bezogen, und hat mittlerweile aber eine sehr große Anhängerschaft gewonnen und macht mittlerweile nur noch Seminare in dem Bereich. Und ja, wir befassen uns heute mit dem Buch Cashflow-Quadranten. Und erzähl mal, Marius, was ist denn eigentlich das Prinzip dessen, beziehungsweise warum ist das eigentlich so wichtig? Warum widmen wir dem eine ganze Folge?
Ja, mache ich sehr gerne. Vorher habe ich einmal eine Rückfrage. Wieso wird der denn in Amerika so kontrovers behandelt? Ist das einfach, weil der so viel Aufklärungsarbeit geleistet hat? Weil Richard Burdett ist ja wirklich so ein Grundlagenwerk, was ich erstmal jedem empfehlen würde, der sich so neu mit Finanzen beschäftigt. Und da ist ja so ein bisschen das Grundkonzept eigentlich, ja, gib mal mehr, weniger aus, als du einnimmst und am besten guckst du, dass die Verbindlichkeiten nicht so hoch sind und dass du viel in Vermögenswerte Werte investierst. Das ist ja so erstmal eine der Grundaussagen, ne?
Ja, absolut. Also ich habe so arg viel dazu leider nicht gefunden. Das hat mich nämlich auch sehr interessiert. Es steht allerdings oft dabei, seine Ansichten sind in der Finanzwelt umstritten, da er herkömmliche finanzielle Weisheiten in Frage stellt.
Ja, okay.
Also ich denke, das wird eher sowas sein wie zum Thema Deutschland und Investitionsbereitschaft. Ich glaube, aus dem Grund wird er halt oft kritisiert, ne, dass das Thema Investment vielleicht risikoreich ist. Oder dass er vielleicht auch dafür sorgen möchte, dass die Normalos in Anführungsstrichen auch in der Lage sind, Vermögenswerte zu haben.
Ja, okay. Das ist ja ein Riesenthema in Amerika von den Aktionären mittlerweile schon ein bisschen besser prozentual als in Deutschland. Wir haben hier ja noch einiges zu tun, aber ja, wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch nochmal so ein bisschen zumindest verbessern, hoffe ich, ja.
Auch das ein anderes Thema, aber ich bin, glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, vielleicht schon, ja. Also der Cashflow-Quadrant. Wir haben jetzt natürlich hier nichts, um euch das visuell zu zeigen. Wir können das höchstens mal in die Story packen nach der Folge und dann vielleicht auch in die Highlights, dass man es irgendwie nochmal nachschauen kann. Ist eigentlich aber ein sehr simples Schaubild. Ihr malt euch einfach. Das kann jeder von euch jetzt quasi vor Ort eine Mitmachübung machen. Einfach ein Kreuz aufmalen. Am besten relativ großes. Und dann haben wir oben links im Quadranten das A für Angestellter. Unten links haben wir das S für Selbstständiger. Dann haben wir oben rechts das U für Unternehmer. und unten rechts das I für Investor. Ja? Das heißt, dieser Cashflow-Quadrant, der ja, trennt eigentlich die linke und die rechte Seite so ein bisschen und grundsätzlich zeigt er erstmal verschiedene Wege auf, wie man seinen Lebensweg ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest seinen Karriereweg und seine Arbeitsweise umsetzen kann. Und sicherlich hat jeder von diesen vier möglichen Wegen Vor-, aber auch Nachteile. Und ja, ich würde sagen, dass wir uns die heute einmal so ein bisschen anschauen. Vielleicht auch, das Buch ist sehr zu empfehlen. Er geht da auch auf einzelne Glaubenssätze von verschiedenen Parteien ein und natürlich auch, was der Hauptunterschied zwischen der linken und der rechten Seite von diesem Quadranten ist.
Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit A wie Angestellt an, oder? Okay,
Ja,
klar.
Ich habe gerade getrunken.
Marius hat genickt, da er noch einen Schluck
Ja,
Wasser im Gesicht
starte
hatte.
Gerne mal.
Okay, ja, A wie Angestellte. Es ist natürlich so, dass der Angestellte für jemand anderen arbeitet. Also er selber ist weder selbstständig Unternehmer noch Investor, sondern ist in einer Firma angestellt. Und wird dafür halt für die Zeit, die er investiert, bezahlt. Das bedeutet, er wird dafür bezahlt, dass er beispielsweise angestellt ist als Steuerfachangestellter. Er wird auf Zeit bezahlt und ja, die Bezahlung erfolgt bei ihm eigentlich dadurch, dass er seinen Festvertrag hat und nach Zeit bezahlt wird. Das bedeutet, wenn das Unternehmen jetzt mehr Gewinn erzielt oder vielleicht irgendwie bessere Ergebnisse erzielt hat, dann ist es nicht so, dass er dadurch automatisch ja, mehr Geld bekommt, sondern sein Vertrag bleibt in den meisten Fällen eher gleich. Das Einzige, wie er eigentlich sein Einkommen steigern kann, ist dadurch, dass er die Stunden erhöht. Er macht Überstunden, lässt sich die auszahlen oder lässt sich intern vielleicht nochmal befördern oder ähnliches.
Ja, genau. Das heißt auch das, mittlerweile gibt es natürlich Modelle, dass dann da irgendwie eine leistungsorientierte Komponente dabei ist, plus ein Grundgehalt. Häufig wird dann sowas auch über Bonuszahlung geregelt, dass man zumindest so ein bisschen am Erfolg des Unternehmens beteiligt wird. Und wenn wir uns die Vor- und Nachteile anschauen, gerade von diesem Quadranten, dann sind die Vorteile, glaube ich, relativ eindeutig und auch das, warum so viele Leute am Ende in diesem Quadranten starten und ja, häufig auch ihr ganzes Leben verweilen, weil man hat natürlich eine gewisse Sicherheit, dass immer am 15. des Monats, am 30. des Monats oder am 3. des Monats, wie auch immer, ja, dass immer zur gleichen Zeit des Monats einfach wieder neues Geld, dass das Konto quasi wieder aufgeladen wird und man zumindest weiß, okay, ich muss nur mit dem Geld jetzt nochmal irgendwie 5 Tage haushalten, Ende des Monats, und dann habe ich spätestens wieder Neues. Ja, das heißt, es ist in der Regel für viele recht planbar und wird oft auch mit diesem Glaubenssatz, ja, ich möchte einen sicheren Job haben, dann verbunden mit, ich möchte ja, eigentlich gut abgesichert sein in allen Fällen, weil man hat da natürlich auch Vorteile, wie zum Beispiel eine Lohnfortzahlung, wenn man mal krank ist, oder auch Anspruch auf Urlaubsgeld.
Ja.
Ja, also auf Urlaubsgeld ist noch was anderes, aber auf Lohnfortzahlung im Urlaub, also auf diese 30, mindestens 30 gesetzlichen Urlaubstage.
Bei der 40-Stunden-Woche. Was mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, da kannst du mal gerne deine Gedanken zu äußern, ist vielleicht auch ein Grund, warum viele Leute nicht selbstständig Unternehmer oder Investor sein wollen oder beziehungsweise warum sie Angestellte bleiben wollen, das Thema Verantwortung. Weil ich bin ja gerade selber so ein bisschen im Zwiespalt, weil auf der einen Seite denke ich mir, gut, sie möchten vielleicht nicht so viel Verantwortung übernehmen, aufgrund dessen sind sie lieber angestellt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, viele Angestellte denken ja auch, dass sie jetzt schon in ihrem jetzigen Job sehr viel Verantwortung übernehmen. Wie stehst du dazu? Das ist mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen.
Ja, ich glaube, das geht schon und ich glaube, die Angestellten, wahrscheinlich muss man die so ein bisschen in zwei teilen, weil man muss ganz klar sagen, wenn man als Steuerfachangestellter einen Betrag X bekommt im Monat, dann bekommt man den ja immer. Ja, wenn wir beide Steuerfachangestellter sind und du machst 20 Mandanten im Monat, wo du irgendwie die Steuererklärung machst und sonst irgendwas und ich schaffe in der gleichen Zeit nur 10, dann bekommen wir ja trotzdem das Gleiche. Ja, und das ist ist total logisch und ist insofern ein Ausgleich, dass man halt die Sicherheit hat, dass man das dafür auch immer bekommt. Ja, wenn es dir vielleicht mal nicht so gut geht, weil du irgendwie private Themen hast oder ist gerade dein Kind auf die Welt gekommen und du hast gerade andere Sorgen und schaffst vielleicht jetzt gerade auch nur 10, bekommst du trotzdem das Gleiche. Ja, also darüber kann sich das natürlich ausgleichen. Ob das in der Realität immer so ist, würde ich mal in Frage stellen. Ja, und das ist dann etwas, womit wir dann schnell auch gleich zum nächsten Quadranten kommen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass auch viele Angestellte Verantwortung übernehmen wollen. Ja, und vielleicht aber in einem gewissen Rahmen und nicht diese sehr krasse Verantwortung, die man dann doch als Selbstständiger oder auch auf der rechten Seite des Quadranten hat, wo man für sein ganzes Leben und sein Einkommen auch selbst verantwortlich ist, sondern die Verantwortung ist so ein bisschen ausgelagert. Deswegen glaube ich, muss man das so ein bisschen unterteilen. Und die versuchen dann natürlich über Verantwortung oder wenn Angestellte sehr ehrgeizig sind, natürlich über Beförderung oder ähnliches oder Verhandlungen dann nochmal eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Ich glaube, die zwei Verantwortungen fürs eigene Einkommen und für die Arbeit, die man wirklich leistet, die darf man dann auch nochmal so ein bisschen differenzieren.
Und die zweite Kategorie von Angestellten, die du gerade erwähnt hast, wird ja häufig dann auch irgendwie selbstständig, ne?
Ja, genau, exakt. Das wäre jetzt quasi der Übergang. Ich würde aber noch mal ganz kurz bei den Angestellten bleiben,
Ja.
weil man natürlich schon immer auch fremdbestimmt ist. Ja, also der Glaubenssatz ist oft dieses sehr sichere Job. Und wenn wir jetzt Richtung selbstständig oder Unternehmer gehen, vielleicht auch das dann als Überleitung, dann hört man von Selbstständigen oder Unternehmern oft, dass die gerade nicht angestellt sein wollen, aus genau dem gleichen Grund, nämlich auch aufgrund der Sicherheit und weil die selber dann verantwortlich sind dafür, ob es läuft, ob es nicht läuft. Ja, weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es bei einer Firma mal ganz schlecht läuft, dann wird sich zumindest der geschäftsführende Gesellschafter, wird sich wahrscheinlich selber als letztes
In
entlassen
Kurzarbeit schicken,
oder in Kurzarbeit
beispielsweise
schicken, ja,
Corona.
bevor das bei allen anderen der Fall ist. Und gerade in der Corona-Zeit haben wir schon mitbekommen, ja, dass da viele schon betroffen sind, wobei man da auch sagen muss, war es jetzt als Selbstständiger oder Unternehmer für viele auch nicht unbedingt leichter. Also das auch
Ja,
noch so.
spannend dabei, was mir gerade einfällt. Das war ganz lustig. Ich hatte mal eine Bekannte, die ist dann auch in Kurzarbeit geraten, 2020, während Corona. Das ganze Unternehmen. Aber der Chef, der hatte sich einen neuen BMW X7 hingestellt. Das fand ich auch sehr spannend zu
Ja, das kann
beobachten.
man natürlich machen. Ja, würde ich jetzt vielleicht nicht so machen als Chef, aber kann ja jeder so machen, wie er es gut findet.
Aber auch nur, weil du kein BMW-Fan bist, ne?
Ja, genau. Ein RS-Q8 wird schon gehen. Nee, das ist, ja, sowas ist natürlich Quatsch, ne? Da sind wir wieder so ein bisschen, ja, da muss man sich natürlich dann auch, finde ich, als Chef der Verantwortung bewusst sein und vor allen Dingen auch, was das dann für Wirkungsthemen hat, ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass dann das Team oder das Unternehmen den Chef danach irgendwie cooler fand als vorher oder sympathischer. Das lässt sich, glaube ich, sagen. Ja, was man so ein bisschen auslagert und damit kommen wir zum Thema Selbstständiger. Als Selbstständiger verdient man im Schnitt schon immer ein bisschen mehr, weil man natürlich aber auch das Risiko komplett trägt, was sonst ja eigentlich deine Firma trägt, wenn du angestellt bist, ja, weil du kriegst, keine Ahnung, 3.000 Euro brutto. Jetzt muss man da nochmal die Lohnnebenkosten drauf rechnen. Die Hälfte zur Krankenkasse wird dazu getan und so weiter und so fort. Und so ein Arbeitgeber muss natürlich auch kalkulieren, dass er das Geld weiterzahlt in den 30 Urlaubstagen und auch für die ja, prozentuale Anzahl der Kranktage, die man nun mal im Schnitt hat. Und er muss auch kalkulieren, dass es halt die Leute gibt, die mal viel performen, die wenig performen. Vielleicht auch die, die auf Dauer nicht so gut sind oder die auf Dauer sehr gut sind. Also das sind ja alles so kalkulatorische Risiken, die man als Selbstständiger natürlich dann komplett auf sich bezieht. Ja,
Und ein
Selbstständiger ist
Punkt noch
also,
dazu,
ja.
sorry. Und ein kalkulatorisches Risiko ist natürlich auch, dass jeder Angestellte, den du einstellst, dem zahlst du ja Betrag XY, weil du weißt, dass er mehr erwirtschaften wird. Das bedeutet, du musst das Risiko natürlich auch noch tragen, dass du mit jedem Mitarbeiter quasi Gewinn erzielen möchtest. Das ist noch ein Punkt, den ich noch hinzufügen möchte.
Ja, logisch, genau, klar. Ja, auf jeden Fall wichtiger Punkt. Genau, wenn du insgesamt mit allen Nebenkosten, Krankheit und so im Schnitt vielleicht 5.000 bezahlst, dann sollte der schon 7, 8, besser 10.000 Euro an ja, Gewinn oder Umsatz einspielen, besser Gewinn, Ja, also Gewinn, wo du dann noch das Gehalt abziehst, dass sich das natürlich fürs Unternehmen auch rechnet, ne? Weil plus minus null ist immer nicht so mega
Nicht so
gut.
gut.
Und dementsprechend ist auch klar, wenn man das alles dann für sich macht als Selbstständiger, ja, also als Einzelunternehmer könnte man fast sagen, als derjenige, der sagt, ich bin mein eigener Chef, ich mache alles selber, und ich habe auch die Verantwortung für mich selber. Wenn es gut läuft, bin ich verantwortlich, wenn es schlecht läuft, bin ich verantwortlich. Ich kann so viel Urlaub machen, wie ich will, theoretisch, muss aber vorher mir halt so ein bisschen mein Geld zusammenhamstern, dass ich die Zeit, ja, weil ich habe in der Zeit natürlich nicht nur Ausgaben für den Urlaub, 1000 Euro, die der Urlaub gekostet hat, sondern ich habe auch die 2 Wochen, wo ich dann in dem der Zeit eigentlich auch kein Geld verdiene, ne? Also es ist immer so ein bisschen als Selbstständiger doppelt teuer,
Ja,
quasi.
also auch da, genau, also genau, also auch da passend zu. Der große Unterschied natürlich zum Selbstständigen im Vergleich zum Angestellten ist natürlich auch, dass er seine Zeit frei einteilen darf. Ja, das bedeutet, er selber darf ja entscheiden, wann er arbeitet. Na gut, er muss sich im besten Fall auf die Kunden halt irgendwie, oder er muss auf die Kunden Rücksicht nehmen, aber trotz dessen darf er frei entscheiden. Was aber dabei halt auch ein großer Punkt ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ab dem Punkt, wo die Person nicht am Arbeiten ist, ja, der Selbstständige, verdient er kein Geld. Also ich habe das ja selber bei meinem Papa damals mitbekommen. Mein Papa damals war ja selbstständig und trotz zweier Angestellter war es so, dass er trotz dessen natürlich jeden Tag im Geschäft war. Jeden Tag von Montag bis Samstag und Sonntag war er im Geschäft, weil er irgendwie nochmal ein paar Background-Sachen machen musste. Und der war halt nicht im Urlaub, weil der wusste halt, ja, der hat zwei Angestellte, aber wenn der halt nicht da ist, läuft halt trotz dessen gar nichts. Und das ist halt dieses große Thema, was halt Selbstständige haben. Du kannst halt nicht ein Jahr weg sein, und verdienst halt trotzdem irgendwie noch Geld.
Ja, das
Sondern
stimmt.
du wirst halt zusehen, ne, genau, also du wirst halt zusehen, dass, ja, vielleicht können deine Angestellten 1, 2, 3, 4 Monate, maximal wahrscheinlich sogar, dafür sorgen, dass der Laden irgendwie weiterläuft. Aber danach wird es dann auch irgendwie immer schwer, wenn es ums operative Geschäft geht.
Ja, genau. Und das ist ja das, was man oft mit selbstständig verbindet, eben dieses Selbst und ständig, ja. Um mal hier diese Floskel auf jeden Fall nicht missen zu lassen in der Folge.
Ich habe es damals übrigens nie verstanden, aber seitdem ich mich mehr damit beschäftige und auch mit dem Cashlock, ist es halt einfach, also ist es so simpel eigentlich, dass selbstständig heißt.
Ja.
Also alle selbst machen das ständig. Also es ist irgendwie, früher dachte ich mir so, hä, verstehe ich
Genau.
gar nicht, also warum? Aber ja.
Ja, und ein paar Selbstständige haben am Ende dann, so wie jetzt dein Papa, auch ja trotzdem Angestellte. Könnte man sich jetzt schon fragen, was der Unterschied zum Unternehmer am Ende? Und das Wichtige ist aber das, was du gerade gesagt hast, wie entscheidend ist dann die eigene Arbeitskraft im Unternehmen? Ja, also der Selbstständige ist eigentlich der. Okay, ich bin der Experte und ohne mich läuft's nicht. Da sind die Angestellten eher die Zuträger, sage ich mal. Also die, die vielleicht im Hintergrund was machen, die vielleicht für ihn die Buchhaltung, also für den Chef die Buchhaltung abnehmen. Oder vielleicht bei, ich habe immer das immer an diesem Arztbeispiel gelernt. Ja, das sind vielleicht die Assistenten oder so, die vorher den Behandlungsraum vorbereiten. Aber wenn der Arzt nicht da ist und es gibt nur einen, dann läuft es halt nicht. Ne? Das heißt, man kann sich dann natürlich viel abnehmen lassen, auch was Abrechnung und so weiter angeht. Aber das Operative liegt dann irgendwie doch immer in der Hand vom Chef da. Und das ist dann der große Unterschied zu der rechten Seite des Quadranten, zu dem wir jetzt kommen. Ja,
Richtig.
genau, also selbstständig, wahrscheinlich viel mehr Freiheit. Viel mehr Verantwortung aber auch, ja, und natürlich im Schnitt ein höheres Einkommen, wenn natürlich man selber auch sagt, okay, ich zähle mich eigentlich zu den guten Angestellten. Ne? Wenn nicht, dann ist angestellt eigentlich ganz gut, weil dann kriegst du immer ein bisschen was, ja, weil es eh gemittelt wird, ne? Und dann kriegst du immer ein bisschen was, was eigentlich die anderen leisten. So. Das heißt, da muss eh jeder gucken, wie er es gut findet und wie auch so ein bisschen die Glaubenssätze sind. Jo, und
Passender Satz eigentlich dazu, oder passendes Zitat ist, dass der Selbstständige einen Job hat. Das hört sich so doof an, aber sein Job ist es halt, seine Selbstständigkeit zu machen, und der Unternehmer hat ein System. Ja? Das bedeutet, der Unternehmer hat seine eigene Firma und sorgt halt dafür, dass er Angestellte hat, die Aufgaben, die er sonst als Selbstständiger gemacht hätte, halt übernehmen. Ja, auch wenn er nicht da ist, kann er kann sein Unternehmen Gewinne erzielen. Ich habe immer das beste Beispiel beim Unternehmen, wenn ich beispielsweise Gesellschafter von einer GmbH bin, aber ich habe einen Geschäftsführer eingestellt, der sich um alles kümmert.
Ja,
Ja.
wollte ich genau so gerade sagen. Ja, exakt.
Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Ich bin Gesellschafter von einer GmbH. Mir gehört die GmbH, aber ich habe jemanden eingestellt, der sich um alles Operative kümmert. Dann habe ich jemanden für die Lohnbuchhaltung, der kümmert sich da ums Recruiting, um die Lohnabrechnung. Dann habe ich jemanden für den Einkauf, jemanden für den Verkauf. Und ich alles muss das gar nicht machen. Und entweder sage ich, du, ich arbeite halt trotz dessen noch im Unternehmen, mache irgendwelche Meetings oder whatever. Oder ich sage halt, du, es passt alles so, ich werde gar nicht gebraucht, mir reicht es. Ne? Genau.
Genau, also auf der rechten Seite macht man sich eigentlich von der eigenen Arbeitskraft dann so ein bisschen unabhängig. Und das klingt ja erstmal total negativ. Also ist es dann nicht so, dass man sich als Unternehmer einfach bereichert und alle anderen ackern eigentlich?
Das ist eine sehr gute kritische Frage, die jetzt hier kommt. Eine sehr gute Markus-Lanz-Frage. Ich denke eher nicht, nein, denn trotz dessen muss das gesamte Grundgerüst ja stehen. Und wenn wir auch keine Unternehmer in Deutschland hätten, hätten wir halt keine Firmen. Ja, also es kann nicht jeder Angestellter sein, weil dann hätten wir halt kein Unternehmen, die halt irgendwie, ja, wo die Leute irgendwie angestellt sein könnten. Und trotz dessen gibt der Unternehmer ja auch sehr viel ins Unternehmen zurück. Also erstmal stellt er den Arbeitsplatz sicher. Er stellt das Einkommen für die Leute sicher. Er schafft ja Stellen, er schafft Arbeitsplätze. Dementsprechend denke ich nicht, dass es eine reine Bereicherung ist, sondern eher ein Thema von Aufgabenverteilung oder irgendwie sowas. Also,
Ja,
ja.
ich habe jetzt nur bewusst mal die Gegenposition eingenommen, wie man das so schön sagt. Ich würde sogar sagen, der Hauptpunkt ist eben, dass der Unternehmer am Ende ja auch das Risiko trägt. Ja, und im Prinzip wirst du nur fürs Risiko belohnt oder entlohnt. Und das ist dann quasi der Job oder die Aufgabe. Wenn es läuft, dann bekommt man halt mehr. Wenn es nicht läuft, klar, hatten wir gerade schon, dann, ja, bevor die GmbH komplett pleite ist, werden wahrscheinlich erstmal die Mitarbeiter entlassen, das stimmt. Aber trotzdem sind die Mitarbeiter erstmal so aufgestellt, dass die einen sicheren Job haben, egal wie viel, also ob der Gewinn jetzt 1 Million ist oder 10 Millionen, passt wahrscheinlich beides am Ende. Ja,
Beste
und.
Beispiel ist ja auch dafür, du kannst ja nicht sagen, dass sich Unternehmer einfach daran bereichern würden, wenn wir uns das beispielsweise das Unternehmen Wirecard angucken, da ist ja alles optimal gelaufen. Also da ist ja keine Bereicherung von dem Unternehmer stattgefunden.
Ja, das ist genau. Also natürlich wird das Risiko getragen und dadurch, dass viele ja auch gar kein Unternehmer sein wollen, ist es genau wie du sagst, dass man natürlich die Leute braucht, die am Ende die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellen und überhaupt möglich machen, dass man als Angestellter sagt, okay, ich habe diesen sicheren Job und egal, ob es gerade gut oder schlecht läuft, ich habe auch vor allen Dingen dieses Einkommen, was halt monatlich auch reinkommt, ne? Genau. Und da ist dann in die Richtung der Glaubenssatz eher auch, okay, für mich ist es halt sicherer und das sieht der Selbstständige oft auch halt so, dass wenn ich es mache oder wenn es in meiner Verantwortung liegt und ich das Risiko habe, dann ist es für mich am sichersten, weil dann bin ich nicht fremdbestimmt und irgendwer entscheidet, ob ich jetzt ab morgen in Kurzarbeit bin oder entlassen werde oder irgendwer anders entscheidet, ob ich befördert werde oder ob ich eine Gehaltserhöhung kriege.
Und ich entscheide es.
Genau. Okay, wollen wir noch als letztes den Punkt Investor machen?
Erzähl mal, Investor, was unterscheidet den nochmal vom Unternehmer und was macht der eigentlich? Was ist sein Aufgabenprofil?
Ja, auch das hört sich ja wieder so an. Also das klassische Investor, woran man direkt denkt, ist, man lässt Geld für sich arbeiten. Ja, das heißt, man hat eigentlich gar keinen eigenen Arbeitsaufwand mehr. Und auch das finde ich, klingt erstmal nicht unbedingt positiv. Ja, es geht aber vielmehr darum, dass man seine Ressourcen, so wie ich es letzte Folge schon kurz angeschnitten habe, egal ob Zeit, ob Erfahrung oder vielleicht auch sein Netzwerk, ja, dass man das Ganze einbringt, um andere in irgendeiner Weise zu unterstützen. Ja, das kann die geldliche Ressource sein von dem 50 € ETF-Sparplan von Andres. Ja, wo man sagt, okay, ich habe 50 € im Monat über, die packe ich irgendwie in die Wirtschaft und damit in einem ganz kleinen Teil führt das auch dazu, dass die Unternehmen ja wachsen können, dass die verschiedene Investitionen tätigen können und so weiter. Ja, und auf der anderen Seite kann man das natürlich dann auch so Höhle der Löwen-mäßig machen. Ja, das ist dann natürlich in einem etwas größeren Ausmaß. Erzähl da gerne mal zu, Andres.
Genau. Ich glaube, das ist so quasi das kleine Investorenspiel, ist das, was wir machen können. Das Große ist in das Spiel der Erwachsenen. Ja, investieren, du tust es ja quasi auch in Unternehmen, allerdings dann genau, wie du es gerade schon erläutert hast, Höhle der Löwen-Style. Also du investierst quasi in Startups, du investierst in Unternehmen mit deinem Geld, kaufst dir Unternehmensanteile. An Unternehmen, wo du sagst, ich glaube daran, dass diese Unternehmen erfolgreich werden können, unterstützt sie vielleicht sogar mit deinen Erfahrungen, die du bisher als Unternehmer gesammelt hast oder auch als Investor, und versuchst dieses Unternehmen einfach maximal erfolgreich zu machen, damit du dementsprechend natürlich Gewinn daran erzielst. Das bedeutet, ja, es ist quasi die kleine Vorstufe zur Aktien, zur Aktienbeteiligung, zur Unternehmensbeteiligung, sondern zur GmbH-Beteiligung in den meisten Fällen. Und da ist es natürlich dann so, dass die Rendite natürlich auch für den Investor viel, viel höher sein kann, als wenn er jetzt eine Aktie beispielsweise hält. Investor kann eigentlich, glaube ich, auch ja, dann jeder werden, der irgendwie schon so viel Geld beiseite hat, dass er eigentlich Privatier sein könnte. Dann kann er dementsprechend das Geld, was er dann über hat, nur als Investor nutzen. Aber prinzipiell ist es dann natürlich auch erstmal so, dass du schon sehr viel Geld dafür benötigst, um prinzipiell als Investor agieren zu können.
Zumindest in der Form, wie du es jetzt gesagt hast, weil grundsätzlich ist ja alles dazwischen mit, ich investiere irgendwie in Aktien oder in ETFs oder in Fonds oder was auch immer, oder auch in Immobilien ist man ja auch in dem Bereich. Du sprichst jetzt natürlich von dem ganz großen Stil, wo man sagt, okay, ich mache direkt eine Beteiligung und gebe irgendwem eine Million als Finanzierungsrunde. Das ist natürlich dann ein anderes Level.
Der Spielplatz der Erwachsenen, genau.
Ja, ich glaube sogar, dass, wie gesagt, alle Ressourcen da extrem wertvoll und wichtig sind. Und es muss gar nicht immer unbedingt Geld sein. Deswegen bin ich auch immer Fan, dass man Mentoren hat auf dem Weg, auf dem man sich befindet, von dem man einfach von der Erfahrung viel profitieren kann, vielleicht sogar auch vom Netzwerk, weil das sind oft die größten Effekte und die sind mit Geld oft schwer aufzuwiegen. Deswegen finde ich Höhle der Löwen eigentlich ein gutes Beispiel, ob man das jetzt mag oder nicht, die Serie, aber oder auch die Investoren da. Aber zumindest bieten die häufig, sagen die, okay, 2% für XY und man kann aber deren Netzwerk oder deren Expertise nutzen. Und dann finde ich es auch spannend, da manchmal, dass da irgendwelche Leute mit, keine Ahnung, wer sitzt da, irgendwie
Ich glaube, Nico
Nico
Rosberg, Frank
Rosberg,
Thelen,
Carsten
Carsten
Maschmeyer,
Maschmeyer.
die, ja, wie auch
Also
immer. So, sagen wir mal,
erstmal Leute,
Frank.
die relativ bekannt sind und ein gutes Netzwerk haben.
So, sagen wir mal Frank Thelen, jetzt, der ist ja im Techniksektor sicherlich ganz gut vernetzt, ja. Und jetzt kommen da irgendwelche Leute an und die verhandeln jetzt mit dem um irgendwie 15.000 Euro, wo ich mir denke, ey Leute, ob ihr jetzt 500.000 oder 550.000 von dem bekommt, also es wäre schon, glaube ich, ganz gut für euch, wenn ihr den in eurem Unternehmen mit drin habt und das Netzwerk nutzen könnt, weil das ist sicherlich deutlich mehr als eine halbe Million wert. Aber
Und das
das,
ist häufig das, was ich auch
glaube ich,
nicht
verstehen die
verstehe.
Leute oft nicht, ja.
Ja, genau. Das ist das, was ich häufig auch nicht verstehe, wie man sowas nicht berücksichtigen kann. Also ich habe dieses Höhle der Löwen-Ding ehrlicherweise, glaube ich, noch nie geschaut. Ich gucke kein Fernsehen. Aber also ich habe da letztens auch was von gelesen und denke mir dann einfach, ich verstehe nicht, wie man dann beispielsweise zu einer Dame gehen kann. Da ist, glaube ich, auch eine Investorendame. Mir fällt gerade der Name.
Ja, die macht, glaube ich, so Beauty-Zeug und so, ja.
Ja, und dann denke ich mir, wie kannst du denn dahin gehen, wenn dein Produkt A gar nicht unbedingt in diese Branche passt und B, wenn du Leute da sitzen hast, die auch in dich investieren wollen, aber doch ein viel größeres Netzwerk haben. Ja, also wenn ich jetzt an Carsten Maschmeyer oder Nico Rosberg denke, die haben wahrscheinlich dann nochmal ein Ticken besseres Netzwerk und können dich auch in jede Branche reinbringen. Das wäre das, warum ich eigentlich zur Höhle der Löwen gehen würde. Natürlich ist die Möglichkeit des Geldes super wichtig für den Unternehmensaufbau. Aber das Netzwerk nutzen zu können und darüber hinaus dann auch von so jemandem, der schon so erfolgreich ist, das Wissen und die Erfahrung mitnehmen zu können, das ist doch Gold wert. Das ist ja wie
Ja,
ein
auf jeden
Cheatcode.
Fall. Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, die Frau hat auch ein sehr gutes Netzwerk, aber ich würde auch immer gucken, weil jeder wird so in seiner Branche einfach ein sehr gutes Netzwerk haben, ne? Der eine vielleicht
Klar.
ein bisschen übergreifender, aber Ja, was
Darum ging
Nico
es jetzt auch
Rosberg jetzt
gerade, ne? Also
für ein
Nico.
Netzwerk hat, weiß ich auch nicht so richtig. Also, der kennt wahrscheinlich auch Gott und die Welt, aber ja, ob der jetzt fachlich würde ich
Also
mit dem
bei.
jetzt in zu nah, wenn ich da irgendwie mit einer App hinkomme oder mit einem Beauty-Produkt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu Nico Rosberg gehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Passende Frage dazu: Zu welchem Investor würdest du denn davon gehen, wenn du die Chance hättest? Ich schaue gerade mal parallel, ob ich es jetzt finde, wer da alles sitzt. Okay, von den Leuten sagen mir gar nicht so viel etwas, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Das ist natürlich perfekt.
Ja, da ist die Frage ja mega.
Ja.
Aber wir können ja mal die nehmen, die wir gerade hatten. Wie heißt denn die Frau nochmal?
Ich weiß nicht, ob es genau die Dame ist. Also wir haben einmal Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wörl, Jana Enstaler, Tillmann Schulz und Tiern Onaran.
Ja, kenne ich auch nicht.
Also sagen wir mal, wir
Auch
sagen
nicht.
jetzt einfach mal, wir haben zur Möglichkeit Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Nico Rosberg, noch jemanden? Wir können uns ja noch jemanden ausdenken sonst.
Und die Frau, ne? Die ist, ich weiß,
Und
welche
die
du meinst. Ich weiß
Dame.
leider nicht, wie die heißt. Es
Ich
tut mir
auch
mega
nicht.
leid.
Ja, wirklich, ich
Aber
habe
schöne
keine
Grüße. Die hört ja
Chance
unseren Podcast sehr sicher. Von daher, liebe Grüße.
mehr.
Was für ein Produkt haben wir denn? Darum geht es, glaube ich, schon noch ein bisschen. Oder eher so allgemein?
Ja. Allgemein, wo du denkst, du kannst das Netzwerk am meisten nutzen und die Person kann dir am meisten bringen oder
Also,
bringt dir am meisten.
ich schätze, dass. Ich glaube, bei die Frau kenne ich halt fast gar nicht, leider. Nico Rosberg hat, glaube ich, ein sehr universelles Netzwerk, schätze ich. Trotzdem würde ich da, wenn man jetzt nicht gerade fachlich in irgendeine in Richtung Rennsport oder irgendwas Ähnliches wirklich geht, glaube ich, nicht unbedingt gehen. Ne? Also ist ja
Sondern im
ehemaliger
Bereich Nachhaltigkeit ist sehr gut aufgestellt.
Formel 1 Weltmeister, ehemaliger. Dann Carsten Maschmeyer hat diese AWD-Geschichten und so gemacht, ne? Der ist natürlich vertrieblich sehr gut und hat wahrscheinlich in, ja, also ich glaube, das hilft schon extrem viel, wenn man diesen Bereich schon mal komplett einfach abgedeckt hat. Und Frank Thelen, ja, ist wahrscheinlich als, man weiß gar nicht genau, was macht der ganz genau? Macht der so. Der macht einfach so
Alles. Der macht
Technik-Startups,
Sachen.
ne? Also ich glaube, wenn man irgendwas Richtung Digitalisierung oder was wirklich mit hohem Technik-Level, dann ist er wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner. Also ich glaube, man kann es gar nicht so universell sagen. Ich würde prinzipiell erstmal auch jeden davon nehmen, wenn sich jemand melden würde. So ist nicht.
Okay. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich würde, also als privaten Kontakt hätte ich, glaube ich, sehr gerne Nico Rosberg.
Ja, auf jeden Fall, den finde ich auch sehr cool.
Aber als Investor würde ich wahrscheinlich Carsten Maschmeyer wählen. Ich glaube, dadurch, dass er etwas älter auch ist und schon sehr früh erfolgreich war, wird er ein Wahnsinns-Netzwerk haben. Plus Selfmade-Milliardär, das heißt, ich glaube, der kann auch relativ gut mir bei dem Unternehmen nochmal helfen. Ich glaube, ich würde ihn wählen. Frank Thelen, weiß ich nicht so ganz. Habe ich so gar keinen Bezug zu. Und Nico Rosberg würde ich halt wählen, wenn, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch irgendwas im Nachhaltigkeitsbereich. Ich weiß, dass er da aktiv ist. Oder halt zum Thema Rennsport. Also wenn ich mein eigenes Rennsportteam in Zukunft eröffne, oder was wir ja eh vorhaben, dann würde ich wahrscheinlich Nico Rosberg wählen.
Ja, da kann man das auf jeden Fall gut machen. Und wie gesagt, als privater Kontakt, also wenn man was von dem sieht, finde ich den wirklich auch immer wahnsinnig sympathisch, den Mann.
Auch einer der hübschesten deutschen Männer. Und das wichtigste, Rolex-Botschafter. Das finde ich
Nach
wirklich Wahnsinn.
dir.
Oh. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
Ja, besser wird's
Oder
nicht
haben wir
mehr.
noch ein, zwei Themen?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es
Okay.
ist jetzt, glaube ich, doch wieder relativ lang geworden, die Folge. 30 Minuten oder so.
Ist schon mega.
Und ja, wir freuen uns auf die nächste Woche. Wie immer gerne Themenvorschläge. Ansonsten hatten wir auch noch irgendwas. Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, was das genau war. Aber war auch
Ja.
irgendwas aus der Schnatterfolge, was wir nochmal besprechen wollten. Und zwar war das irgendwie Richtung, war das
Ja, wir
ein
haben viele Themen davon
Routine-Ding?
gehabt. Wir haben einmal noch ein bisschen was über Ziele gehabt. Wir haben so ein bisschen was über Traumbuch gehabt.
Ah ja.
Thema, soziale Kapitalismus.
Ah ja, das wird auf jeden Fall eine längere Folge, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Also wir haben da noch sehr, sehr viel vor. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand es wie immer sehr spannend. Das erste Mal, dass wir so ein bisschen fachlich mal eingegangen sind, ehrlicherweise, oder mal über so ein wirkliches Prinzip gesprochen haben. Ich fand es toll, mir hat sehr viel Spaß gemacht. wir haben
Du hast
tolle
laut
Bilder
und deutlich
benutzt.
gesprochen, viele Medien benutzt, mega.
Es war ein inneres Blumenpflücken. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, euch hat es was gebracht. Gebt uns sehr, sehr gerne wieder Feedback. Wir kriegen ja von ein paar Hörern immer regelmäßiges Feedback. Das erfreut mich jeden Donnerstag aufs Neue. Macht da gerne so weiter. Das ist mein Highlight der Woche.
Meins auch. Galigrü.
Galigrü, wunderschöne Restwoche.